Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Unser Werbepartner für diese Folge ist Asana. Asana ist die führende Plattform für Arbeitsmanagement in Unternehmen, die unternehmensweite Ziele, strategische Initiativen und die Ausführung der Arbeit an einem Ort verbindet. Mehr als 100.000 der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen auf Asana, um ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren, manuelle Arbeiten zu reduzieren und die Effizienz in jedem Prozess zu steigern. So verlassen sich globale Kunden wie Fisman, Amazon, Roche und T-Mobile auf Asana, um damit ihre Prozesse von der Zielsetzung und Zielverfolgung bis hin zur Jahres- und Quartalsplanung, Kapazitätsplanung, Projektfertigung, Produkteinführung und dem Onboarding von Mitarbeitern zu verwalten. Wer also in 2024 für mehr Klarheit und Verantwortlichkeit sorgen sowie Wirkung maximieren möchte, den unterstützt Asana bei der Planung und Umsetzung seiner Ziele. Asana, a smarter way to work. Mehr erfahrt ihr unter asana.com, also asana.com. Werbung Ende. Ich wünsche euch ein tolles 2024 und das Jahr startet mit einem echten Knaller. Mein Gast Max Backhaus erzählt uns die Wachstumsgeschichte aus der Perspektive des Global CMO von HelloFresh. HelloFresh kennt ihr vermutlich alle, aber das ist eine echte D2C-Erfolgsgeschichte. Ich habe mal kurz nachgeschlagen. Die sind ja an der Börse seit 2017, glaube ich schon. Und der Gruppenumsatz war 7,6 Milliarden Euro im Jahr 2022. Und die Marketing-Spendings liegen bei ungefähr 1,2 Milliarden Euro. Also ein echtes Schwergewicht, schnell wachsend. Man kann da super viel von lernen. Ich hatte richtig viel Spaß. Übrigens profitabel seit 2019. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge von Max und HelloFresh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit einem super Thema. Ein Unternehmen, was ich schon seit Jahren verfolge, über das wahnsinnig viel gesprochen wird, aber was selbst relativ sich zurückhält und aus der Marketingperspektive ein richtig knaller Phänomen ist. Herzlich willkommen, Max von HelloFresh. Moin, Max. Hallo. Schön, dass du es hier geschafft hast. Wir sind hier in unserem mobilen Studio in Berlin. Es schneit Anfang Januar. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. HelloFresh, aus meiner Sicht eines der Erfolgsstories von Zero to Hero in wenigen Jahren. Mit ursprünglich auch aus Berlin. Das ist eine Berliner Gründung, richtig?
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Hi. Bevor wir über HelloFresh sprechen, bitte stell dich doch erstmal kurz selbst vor.
Ja, hi Erik und liebe Hörer, ich bin Maximilian Backhaus. Ich bin der Global CMO von HelloFresh, bis Ende des Jahres 2023 gewesen. Und meine Aufgabe bei HelloFresh ist, das globale Marketing zu leiten und dabei bin ich für die Marketingorganisation insgesamt zuständig.
Genau. Das ergibt schon mal ein ganz, ganz klares Bild. Wir haben in unserem Vorgespräch, haben wir gemerkt, wie spannend, also ich habe das gemerkt, für dich ist das vermutlich gar nichts Besonderes, wie spannend eigentlich diese Geschichte von HelloFresh von der Idee bis zu einer Marktdurchdringung, die es ja in einer Kategorie, die ihr neu geschaffen habt, noch nie gegeben hat. Und ihr habt das Ganze ja auch in der Zeit gemacht, wo ihr ganz bestimmt nicht frei von Wettbewerb wart, sondern also kommt ja alles zusammen, was aus einer Marketingperspektive ja fast eine unlösbare Aufgabe ist. Also man muss, ich sag mal aus meiner Perspektive, und dann stellst du es richtig, okay?
Ja,
ihr macht Kochboxen. Heißt das Kochboxen? Darf man das noch sagen?
Auf Deutsch würde ich auf jeden Fall Kochboxen sagen, so, auf Englisch Meal Kits.
Genau. Ja, genau. Also das ist eine Kategorie, die gab es noch nicht. Es gab da schon immer, dass man sich ein fertiges Gericht halbwegs warm liefern lassen kann. Es gab schon immer die Möglichkeiten, sich Lebensmittel liefern zu lassen. Es gab auch Möglichkeiten, sich Rezepte zu besorgen. Aber sozusagen ein Halbfertigprodukt geliefert zu kriegen, at scale, in einem Subscription-ähnlichen Modell, das hat es noch nicht gegeben. Oder?
Nein, in der Form, wie wir es gemacht haben, auf jeden Fall nicht. Also als ich Ende 2013, Anfang 2014 dazugekommen bin, gab es HelloFresh schon so ungefähr anderthalb Jahre. Die Jungs hatten damals schon einen Wahnsinnsjob gemacht, sind durch viele MVPs halt durchiteriert und haben sehr, sehr viel an dem Produkt schon bereits verfeinert. Ja. Ursprünglich ist die Idee inspiriert von einem Unternehmen aus Schweden, was es gab, die auch sozusagen Rezepte schon mal an die Haustüren geliefert haben. Mhm. Aber so wie HelloFresh das dann gemacht hat, hat es auch vor allem auf der Scale halt vorher niemand gemacht.
Ja, und das Besondere, also der Spoiler-Alert ist ja, ihr wurdet, das ist ja eine typische aus dieser Zeit, aus meiner Sicht typische Anfangsstory, also eine Idee wird groß gemacht, der ist vermutlich, ich weiß gar nicht wie viel, es soll heute nicht das Thema sein, VC-Geld reingegangen. Viele dieser Startups sind mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, jetzt nicht nur in eurer Kategorie, aber je höher die Innovation, desto größer ist ja auch im Grunde die Chance, dass im Grunde nicht zu so einer erfolgreichen Marktdurchdringung kommt. Bei euch ist es aber so, bei aller Skepsis, die es ja jahrelang gegeben hat, kann das profitabel funktionieren. Da war jetzt die Frage, wie kann man aus einer Marketingperspektive, wie kann man die Kundengewinnung at scale so effizient machen, dass, das, was ja jeder versucht, genau, dass der Kundenlebenswert größer ist als die Akquisitionskosten und trotzdem noch relevantes Wachstum da ist. Und ihr seid jetzt nicht nur börsennotiert, sondern ihr seid ja auch wirklich groß. Ich weiß, wir werden heute wenig über Zahlen sprechen. Also das ist ja bei börsennotierten Unternehmen immer so ein Ding. Die viele Sachen sind öffentlich und wir wollen auf keinen Fall über irgendwelche Dinge sprechen, die dich in die Bedrulle bringen können. Aber kannst du uns eine Größenordnung nennen, in der ihr jetzt unterwegs seid? Also zum Beispiel in welchen Märkten, mit welchen?
Nee, mache ich gerne. Und vielleicht ist da nochmal ganz interessant, wenn wir so über die Reise sprechen. Also damals, als ich angefangen habe, da waren wir vielleicht so auf so einer Runrate von 10, 12 Millionen Euro. Und mittlerweile ist
damals
schon...
Damals war wann?
Damals war Ende 2013, 2014. Also natürlich auch schon recht erfolgreich. Wir haben Kundenakquisition hinbekommen. Einige Kunden sind auch geblieben. Mhm. War eine gute Story für viele Kunden. Aber wir haben uns halt überlegt, wie machen wir das Ganze halt wirklich, wirklich groß. Und Marketing war da halt der entscheidende Hebel, den wir halt gezogen haben. Es gab so ein paar Aktivitäten, die bereits gut funktioniert haben. Aber das Entscheidende für uns war dann eben diesen Mix halt kontinuierlich auszubauen und permanent darauf zu verbessern. Und wo haben wir das bis heute hingebracht? Stand heute ist HelloFresh in 18 verschiedenen Ländern, über 3 verschiedene Kontinente. Wir haben als HelloFresh Group auch 8 Marken über verschiedene Verticals verteilt. Und in 2022 war der Umsatz bei 7,6 Milliarden Euro.
Also schon durchaus ernst zu nehmen.
Bisschen größer,
Das muss man gerade deshalb sagen, weil viele aus der, die zum Beispiel im Bereich der FMCG unterwegs sind, aber selbst auch bei traditionellen Lieferdiensten und damit oder Supermärkten, Online-Supermärkten, die kriegen jetzt ein Gefühl dafür, was das bedeutet, mit diesem Konzept, was ihr auf die Straße gebracht habt, in dieser Umsatzgrößenordnung aktiv zu sein. Und ihr macht das ja, das Geschäftsmodell ist ja immer ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell, richtig?
Genau, und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und gerade bei dieser Art von Geschäftsmodell sind wir wahrscheinlich eine der größten Spieler, die das so machen. Und das ist halt eine von unseren Kernkompetenzen, eben Direct-to-Consumer-Produkte herzustellen, insbesondere sowas wie Meal Kits, aber wir haben das Ganze auch ein bisschen variiert, was man an unseren weiteren Verticals ganz gut sehen kann. Können wir vielleicht später gerne nochmal drüber sprechen. Diese Verticals halt an den Markt zu bringen, direkt an den Konsumenten zu bringen. Gerne auch Produkte, die halt einen sehr, sehr hohen Innovationsgrad haben, wie die HelloFresh Meal Kits.
Ja, richtig gut. Das war so ich bin ja ein Podcast-Anfänger, ne? Das ist so mal in meiner Struktur so mal der Teil, wo jetzt jeder verstanden haben muss, dass es sich hier um ein total relevantes Phänomen handelt. Also ihr seid ja mehr als ein Phänomen, dass hier jeder was lernen kann, egal ob er jetzt im FMCG unterwegs ist, im E-Commerce oder in anderen Bereichen, zum Beispiel FMCG oder in Innovation unterwegs ist, weil es ja halt doch möglich ist, praktisch von 0 auf 100 so ein Unternehmen hinzubauen. Mhm. Ich hätte jetzt riesenlos gleich praktisch im letzten Drittel einzusteigen, aber ich glaube, das würde der Story halt nicht gerecht werden, weil ich finde, man kann auch bei euch lernen, wie sich auch fast-growing Unternehmen von ihrer Organisationsseite, von ihrer Innovationsseite, von der Produktseite, aber auch vom Marketing-Setup weiterentwickeln, obwohl wir ja eigentlich nur in Anführungsstrichen von einer Strecke von 10 Jahren sprechen. Aber ich glaube, das ist gerade so bei diesem Transformationsthema super spannend. Deshalb lass uns ruhig mal so diese Phasen abtragen, die sich so in diesen 10 Jahren abgespielt haben, damit wir alle ein Gefühl kriegen, was das eigentlich bedeutet, so ein schnell wachsendes Unternehmen über, wie du sagst, ja, 3 Kontinente und 8 Marken hinaufzubauen.
Ja, super gerne, Erik. Also als ich angefangen habe, gab es HelloFresh schon in einigen verschiedenen Ländern und wir hatten bereits eine Urform der Matrix-Organisation im Marketing, die wir heute haben, aber es war halt alles natürlich viel, viel, viel kleiner. Und wir hatten weniger als eine Handvoll von Kanälen, über die wir skaliert haben. Und wir haben uns ganz klassisch an die Prinzipien des Performance-Marketing damals gehalten, haben auch damals total wenig über unseren Look and Feel, unsere Marke etc. nachgedacht. Wir haben einfach, wie man das in anderen Unternehmen dieser Art halt auch gemacht hat, wir haben halt kleine Töpfe gebildet mit Geld, die wir dann testweise über verschiedene Kanäle investiert haben. Dann haben wir geschaut, okay, wie ist denn da die Conversion Rate, wie ist die Click-Through Rate, wie ist die Customer Retention und haben uns angeschaut, was machen wir mehr, wo müssen wir iterieren, was hören wir auf und haben auf diese Art und Weise skaliert. Mhm. Die Leute, die wir damals im Team hatten, waren Generalisten und mit einem sehr, sehr starken Entrepreneurial Fokus und meine Aufgabe damals als Global CMO für diese Organisation war, halt zu sagen, okay, wie schaffen wir es hier, die Leute kreativ sein zu lassen, möglichst viel auszuprobieren, möglichst viel Wert zu generieren und gleichzeitig eine starke Accountability herzustellen und zu gucken, dass die Investorengelder, die wir damals schon hatten, eben nicht verbrannt werden und wir am Ende des Monats sagen können, hey, guck mal hier, also in dem Fall haben wir wirklich was gewonnen und in dem Fall haben wir auf jeden Fall was gelernt.
Ja, das ist ein total wichtiger.
Das war so Phase 1.
Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, Accountability und die Prinzipien des Performance-Marketing. Das Besondere bei euch, muss man sagen, okay, das ist ein Teil das von Performance-Marketing, dass wir sehr früh anfangen, Dinge zu messen, zu verbessern und gegebenenfalls auch zu verwerfen. Bei euch war ja, wenn ich es richtig verstehe, die Besonderheit, dass es noch keine natürliche Nachfrage gab. Also der normale Performance-Marketing-Mix geht ja den Funnel in der Regel von unten nach oben, setzt aber voraus, dass im Lower-Funnel-Bereich zum Beispiel Suchmaschinen-Nachfrage, dass die schon vorhanden ist. Es gab ja damals keine relevante Suchmaschinennachfrage nach Kochboxen, oder?
Absolut. Und ich glaube, das war auch eins der ganz, ganz großen Missverständnisse der ersten Jahre. Immer wenn wir mit Leuten von außerhalb gesprochen haben, die jetzt HelloFresh nicht im Detail kannten, erstmal zu erklären, nein, SEA, SEO sind bei uns jetzt nicht so die Riesenthemen. Ja. da können wir uns tot optimieren. Das wird uns halt keinen Zentimeter nach vorne bringen, sondern wir müssen es schaffen, halt wirklich die Value Proposition dieses Produktes halt zu erklären. Dafür brauchen wir mehr Real Estate. Dafür müssen wir eventuell auch in eine Face-to-Face-Konversation mit dem Kunden eintreten. Und was heißt das dann? Wir haben uns vor allem Kanäle gesucht, die vielleicht von den klassischen E-Commercelern oder den Performance-Marketers damals noch links liegen gelassen wurden. Das heißt, wir haben zum Teil auch Vertriebsteams rausgeschickt, die halt sich dann wirklich irgendwo hingestellt haben, mit Kunden gesprochen haben, direkt die Concerns, die Fragen nach und nach abgearbeitet haben und dann vielleicht nach einem 10-minütigen Gespräch halt wirklich den Demand generiert hatten, den wir brauchten. Ja. Das geht natürlich mit einem Search-Ad nicht. Und andere Themen, die super relevant waren, waren natürlich damals auch die Flyer. Ja. Ich glaube, da können sich viele noch dran erinnern.
Ich kann mich auch alles erinnern, die Vertriebsteams an Flughäfen. Habe ich das geträumt oder habe ich euch an Flughäfen?
Es gab tatsächlich auch mal auf Mallorca ein Vertriebsteam am Flughafen. Es gab in Hamburg am Bahnhof gab es eins und so weiter, wo wir die Kunden halt aufgesammelt haben. Und
wie die Kreditkartenkollegen, ne? Ähnliches Problem.
Kreditkarten, ja, das war damals, glaube ich, auch für Kreditkarten ein relativ großes Thema. Ja. Für uns war es ein bisschen anders, glaube ich, weil bei uns ging es halt vor allem darum, das Produkt halt auch zu zeigen, halt am Stand. Okay. Das machen wir bei einer Kreditkarte jetzt vielleicht nicht so. Deswegen waren unsere Setups auch immer relativ elaborate. Da konnte man immer so eine Box sich angucken und dann irgendwie gab es auch so eine Attrappe von so einem Fleisch und dann wurde immer erklärt, wie das gekühlt wird und so weiter. Das waren wichtige Themen, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig teurer Vertrieb.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich weiß jetzt nicht genau, ich ahne nur ungefähr, wie eure Kundenwerte sein könnten. Aber ich stelle mir das vor, dass das unglaublich hohe Kundenakquisitionskosten sind, wenn du da so Teams draußen hast. Also ja. Das habt ihr auch jetzt nicht.
Also man kann alles optimieren, aber ich in der Richtung würde ich dir recht geben.
Ja.
Wir haben auch andere Sachen in der Zeit damals gemacht, die halt eben aus dem klassischen Performance Marketing so ein bisschen rausfallen. Also
ihr habt schon immer mit Voucher-Codes gearbeitet, die vermutlich dediziert pro Vertriebsteam oder pro Standort euch dann die wahrscheinlichen CACs gezeigt haben.
Das war natürlich ein wichtiger Backbone der Attribution, ja, ganz klar.
Bei Performance Marketeers ist das klar, das muss man immer dazu sagen, keine Aktion ohne irgendwie einen Anker, der mir sagt,
welche
Maßnahmen, welchen Kosten. Okay.
Nee, und ich glaube, da haben wir uns auch ganz, ganz klar dann von anderen, die vielleicht irgendwo auf der Straße stehen oder im Einkaufszentrum stehen, irgendwie differenziert, weil die halt vor allem dann mal so ein Experiential Setup aufgebaut haben. Und bei uns ging es halt einfach immer direkt darum, Dinge abzuliefern, die wir messen können.
Waren die, wenn wir in dieser ersten Phase sind, ne? Du hast dir ich nehme an, hast du dir irgendwie so eine Art Playbook oder ein Framework hingelegt, mit dem, vielleicht kannst du darüber sprechen, ich habe den Teil mit der Innovation, das verstehe ich, glaube, das ist besonders, wenn du halt keine natürliche Nachfrage hast, auf der du schon aussetzen kannst, dass du einen höheren Innovationsdruck auch im Marketing hast, aber da kriegt ja jeder CFO dann sofort Panik, wenn Innovation im Marketing ohne ein klares Framework irgendwie funktioniert. Wie habt ihr da gearbeitet?
Genau. Also es waren immer zwei Themen, die ganz essentiell waren beim Skalieren von diesen Marketingkanälen. Zum einen der Return on Investment, den wir dort generieren konnten. Also das heißt, man musste sich erstmal angucken, was sind die Kundenakquisitionskosten, die wir auf dem Kanal generieren. Was ist dann der Kundenwert? Also wir haben das immer den CLV genannt, Customer Lifetime Value, den man da generiert. Also wie ist auch die Customer Retention von Kunden? Und das variiert massiv, je nachdem, wie man Kunden akquiriert. Ich habe gerade geguckt, wie ist der ROI. Aber es gibt halt viele, viele Aktivitäten, die haben einen fantastischen ROI, aber die bleiben zwangsläufig aufgrund der Natur der Sache immer sehr, sehr limitiert.
Ja.
Und das heißt, der zweite Aspekt war halt die Skalierbarkeit. Mhm. Und wenn beides zusammenkam, dann war das halt eine vernünftige Art und Weise für uns halt, den Marketingmix zu komplettieren.
Mhm. Hast du ein Beispiel für schöner CAC, aber keine Skalierbarkeit und vielleicht noch einen, den du besser skalieren kannst? Also Frage führt so ein bisschen in den Online-Offline-Mix rein, ne? Weil wir also in beiden Bereichen haben wir im Grunde Skalierungsgrenzen. Mhm. Bei den einen merkt man sie deutlicher, bei Offline merkt man sie weniger. Aber wir haben ja eine große Volatilität in den Kontaktkosten und auch in der Conversion-Rate, was dann zu sehr unterschiedlichen CACs führt.
Ja.
Ich denke so, die Dinge, die wir über Jahre immer wieder gesehen haben und die aus meiner Sicht überhaupt keine große Öffentlichkeit haben, sind so Effekte, Methoden wie zum Beispiel Sendungsbeilagen, Paketbeilagen. Habt ihr ja auch viel gemacht, hat eine aus meiner Sicht relative gute Skalierung, dann auch irgendwann eine Grenze versus...
Also ich glaube, es gibt in jedem Kanal gibt es halt Unterschiede und das ist einfach der das Entscheidende dafür ist halt die Größe und die Relevanz der Zielgruppe, auf die man dort trifft. Ja, also das heißt, wir hatten damals auch in dem Portfolio, weiß ich nicht, an Flyern, die wir rausgegeben haben, gab es so ein paar Partner, die hatten vielleicht 5 Geschäfte in Berlin und die haben jedem Kunden, haben die mit warmer Empfehlung, haben die einen Flyer von uns in die Hand gedrückt. Mhm. Ja, das waren fantastische Conversion Rates, fantastische Customer Lifetime Values, aber die hatten natürlich nur 5 Geschäfte. Das heißt, da ist man halt extrem limitiert. Und ich glaube, das Phänomen, das lässt sich auch ganz, ganz leicht halt übertragen und auch zum Beispiel auf SEA, da ist es ja ganz genauso, du hast halt ein paar Search Terms, die konvertieren wahnsinnig gut, bringen den super CLV und die anderen, die haben halt einen super schlechten CAC und da sind die Kunden einfach auch nicht so relevant und das ist dann halt irgendwo dein Longtail und die Kunst des Performance Marketers ist halt, sich diese einzelnen Nuggets halt rauszupicken, immer am Ball zu bleiben, immer weiter zu optimieren etc. etc.
Wenn man sich so Marketingorganisationen anguckt, die innovativ starten und dann schnell groß werden, also ich meine jetzt so eben zum Beispiel im Fashion-Bereich, ne? Wenn du Amazon nehmen wir mal kurz raus, aber wenn du dir zum Beispiel so die Entwicklung von Zalando und About You irgendwie parallel guckst, ne? Dann würde ich sagen, das, was Zalando damals besser konnte als andere E-Commercer, gerade so im Fashion-dominierten E-Commerce, die haben sehr stark ihre CACs im, nicht nur in der Suchmaschine, sondern auch im Display, im Bewegtbild, aber auch im TV sehr gut optimiert. About You, eine Generation, fast eine Generation später, also eine E-Commerce-Generation, irgendwie ein paar Jahre, die haben alles, glaube ich, mindestens so gut gemacht, was strukturell Zalando konnte, aber die haben praktisch noch das, die Social-Media-Welt besser embraced, auf Deutsch gesagt, als die Zalando, weil das zu dem Zeitpunkt nicht gab. Gab es in deinen, so in den 10 Jahren, gab es da unterschiedliche Phasen, wo ihr besondere Kategorien besser embraced habt, also besser angewendet und erschlossen habt als der Markt oder andere weit entwickelte E-Commerce-Unternehmen?
Ja.
D2C-Unternehmen?
Ja, mit Sicherheit gab es das. Also auch bei uns gab es diese verschiedenen Phasen. Also ich glaube, diese Offline-Phase, das war so der Urschlamm, da kamen wir ursprünglich her. Aber bei uns gab es dann auch das Thema Online-Marketing, was dann immer größer geworden ist. Insbesondere, und da kommen wir vielleicht mal zu dem ursprünglichen Thema zurück, irgendwie, wie erkläre ich ein komplett neues Produkt einen Kunden? Es gab ja dann irgendwann bei Facebook und auch im Display-Marketing und auch bei den Influencern gab es die Möglichkeit, halt viel, viel mehr ins Detail zu gehen und viel, viel mehr zu erklären. Und auch das, was wir zu dem Zeitpunkt dann wussten, was für unsere Kunden am relevantesten ist, was sind sozusagen die Jobs, die wir für den Kunden lösen, dass man die richtig rüberbringt. Ja, und deswegen haben wir es dann auch geschafft, sehr erfolgreich zum Beispiel damals auf Facebook zu skalieren. Dann Influencer-Marketing war eine Zeit lang wahnsinnig erfolgreich. Dann kam Native Advertising. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, da es war, glaube ich, Bubble oder so, war zum Beispiel super schnell, super früh dabei. Ja. Da sind dann viele gefolgt, war für uns auch ein großes Thema.
Native Advertising, das war auch gerade für dieses Beispiel, es gibt keine bestehende Nachfrage, sondern ich muss im Grunde einen Push-Impuls, also wo wirklich so Nachfrageweckung stattfindet. Ne? Dafür war Native damals so ein sehr stabiles Instrument, ne? Vermutlich bis heute.
Ja, genau. Also ich meine, die Frage ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie viele andere Player sind halt auf den Plattformen drauf? Wie sind die CPMs? Und gibt es da eine Opportunity, wenn man halt wirklich die Nachfrage wecken kann, wenn man den Kunden zur Interaktion bringt, einen vernünftigen Return on Investment hinzukriegen? Und das war eine ganze Zeit lang halt auch wirklich der Fall. Ich glaube, wo HelloFresh heute steht und was halt total relevant ist, ist, dass wir uns über die Zeit halt ein sehr, sehr, sehr breites Portfolio an Kundenaktivierungsmöglichkeiten halt aufgebaut haben und dann irgendwann eben auch sehr, sehr stark eben auf diese viralen Effekte gesetzt haben und auch auf dieses ganze Thema Customer Winback. So. Und so kommt man dann über ein Portfolio von Kanälen, von Marketingmaßnahmen und auch Ländern kommt man dann auf ein sehr, sehr, sehr stabiles Return Investment Profile.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade Winback in einem Subscription-Modell ja irgendwie essentiell. Der normale E-Commercer kennt das natürlich auch, aber es ist nicht so überlebenswichtig, vermutlich wie bei euch. Du hast gerade so das geografische Spektrum angesprochen. Ich weiß, dass ihr, ich weiß nicht, wann das losging, dann auch sehr stark US-fokussiert wart oder vermutlich immer noch seid. Hast du über die unterschiedlichen Kontinente unterschiedliche Entwicklungsstufen früher sehen können und sie dann auf anderen Kontinenten an? Also das stellt mir herausfordernd, aber auch als tolle Chance vor, gerade wenn das Geschäftsmodell mehr oder weniger in allen Märkten ähnlich ist.
Absolut. Und das war ein ganz, ganz essentieller Bestandteil eben auch meiner Rolle, eben rauszufinden, was funktioniert wo gut, wo machen, wo generieren wir Learnings, die wir dann auch auf andere Geografien halt übertragen können. Und so haben wir sehr, sehr viele Marketingpraktiken eben auch von einem Kontinent zum nächsten halt transferiert, wurden dort dann natürlich sehr, sehr schnell wieder kopiert. Aber so haben wir es halt auch geschafft, halt also was den Innovationsgrad angeht, halt immer ein Stückchen weiter zu sein.
Ja, stelle ich mir aber auch organisatorisch nicht so trivial vor. Also ich weiß nicht, wart ihr an der Ostküste oder ihr seid Ostküsten, Westküsten? Also ich will auf die, wie managt man das eigentlich, Frage hinaus. Habt ihr das alles aus Berlin gemacht? Habt ihr zwei Organisationen gehabt?
Genau, also wir hatten Also HelloFresh ist ja ein physisches Produkt, ja. Das heißt, wir sourcen halt Lebensmittel, wir verpacken die, wir verschiffen die. Das heißt, wir brauchen immer eine lokale Organisation. Mhm. Ja? Das heißt, für uns hat sich so ein bisschen die Frage, haben wir lokal ein Office, hat sich halt nie gestellt, das brauchten wir sowieso. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben auch von Anfang an, haben wir dort halt immer Marketingleute hingesetzt, die halt dann gewisse Teile des Portfolios übernommen haben. Und wir haben uns dann halt über die Zeit immer überlegt, okay, was sind die Themen, die machen wir am besten zentral, weil die sehr, sehr gut skalieren, weil die ein sehr, sehr tiefes technisches Wissen auch benötigen. Und was sind die Themen, die machen wir dezentral, um dort halt schneller iterieren zu können, um dort halt enger mit den Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dieses Setup hat zu sehr, sehr vielen Entdeckungen und Breakthroughs halt im Marketing geführt, die wir dann halt wieder übertragen konnten. Und also was ich am Anfang auch angesprochen habe, diese Mischung aus Accountability, aber auch Autonomie in den einzelnen Teams, das war halt immer der wichtige Bestandteil, was wir halt organisatorisch halt sicherstellen mussten.
Mhm. Super spannend. Kannst du mir Beispiele nennen für Dinge, die du sehr wahrscheinlich auch in Zukunft immer wieder zentral machen würdest?
Ja, klar. Also ich glaube, es gibt so im gerade im Online-Marketing oder im CRM gibt es halt bestimmte Sachen, die sind einfach sehr, sehr, sehr technisch. Mhm. Die Leute dafür zu finden, ist überhaupt nicht trivial, die das wirklich, wirklich gut machen. Und das will man nicht in 10 verschiedenen Standorten gleichzeitig machen, vor allem, wenn die Lösungen dann immer identisch aussehen.
Ja, also alles, was regelbasiert, insbesondere wo dann auch die Zahlen vergleichbar sein müssen. Ne? Also Attributionsregeln. Lass mich raten, du hast nicht pro Land eine eigene Attributionsregel.
Absolut nicht. Das war immer eins der zentralen Themen halt, dass wir halt überall mit dem gleichen Maßstab messen. Ne? Mhm. Genau.
Das, ihr hattet vermutlich über das Unternehmen hinweg zum einen die Möglichkeit, weil ihr ja praktisch grüne Wiese oft gemacht habt. Seid ihr auch über Akquisition gewachsen?
Genau, also das war für uns halt immer eine wichtige Entscheidung. Wollen wir irgendwo einen Wettbewerber kaufen? Wollen wir dort Greenfield reingehen? Wir haben beides gemacht. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht damit. Man kann sagen, in Summe ist das, was unser präferierter Weg, zumindest in der Meal-Kit-Kategorie, halt immer gewesen, Greenfield in die Themen reinzugehen, weil wir irgendwann auch in dieser Kategorie eben ein Sophistizierungslevel halt erreicht hatten, wo wir wussten, das lohnt sich einfach nicht, da irgendwas anderes zu kaufen, das komplett umzustrobeln und so weiter. In der Zeit haben wir es halt auch selber gebaut. Mhm. Man muss sich halt immer die Frage stellen, okay, wie kann ich denn für die Gruppe in einem relevanten Zeitraum zu einem relevanten Investment, zu dem richtigen Investment, halt einen Impact generieren. Mhm. Ja? Und wenn ich halt irgendwie eine Größenordnung von 50 Millionen, 100 Millionen halt hinzuaddieren will, dann macht es manchmal Sinn, tatsächlich was zu kaufen, wenn es halt zu lange dauern würde, das intern zu skalieren oder wenn die Kosten halt auch irgendwie vergleichbar sind. Mhm. Also es ist so, man kann nicht sagen, so wir machen das eine oder wir machen das andere grundsätzlich. Es kommt immer einfach so ein bisschen auf den erwarteten Return on Investment und einfach auf den Preis an.
Ja, ganz klar. Das ist eine total interessante Frage. Ja. Das würde jetzt irgendwie im Grunde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber gerade in der Frage von Post-Merger-Integration aus einer Marketing-Perspektive, was da so die typischen Wenn-Dann-Rahmenbedingungen sind. Ja. Weil gerade das, was du sagst, ist ja fast idealtypisch. Also wie ihr vorgegangen seid. Also sagen, was macht ihr zentral, was macht ihr dezentral? Mhm. Mit dem Vorteil, ein ähnliches Geschäftsmodell zu haben. Das finde ich eine totale Stärke, gerade auch zentrale Funktionen, die zum Beispiel die Accountability dann und die Vergleichbarkeit ermöglichen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das ist... bestimmt ist dir das bewusst. Das ist ja in vielen älteren Unternehmen aus in der Regel organischen Gründen gar nicht so richtig möglich oder nicht ausreichend gewollt. Mhm. Das ist natürlich auch die Schönheit von so einem schnell wachsenden Unternehmen wie eurem. Da kann man bestimmt, also weiß ich, da kann man viel von lernen. Jetzt seid ihr, jetzt gab es ja eben, ich weiß nicht, wann es war, ich glaube im Jahr 2017, so ein besonderes Ereignis, dass ihr ein IPO gemacht habt.
Ja, wir wollten ja so ein bisschen über die Geschichte sprechen.
Ja, genau. Das war so ein Leuchtturm. Das hat sich auch schon, also zumindest in meiner Bubble hat sich das irgendwie schon ewig lang angekündigt. Oder es war irgendwie klar, die werden so groß, dass die gar nicht den Weg über einen Private Equity Exit machen, sondern das sah schon immer nach IPO aus, so zumindest aus meiner naiven Sicht von außen. Erzähl doch mal bitte, was hieß das aus der so ein bisschen die Evolutionsstufen im Marketing? Was hieß das für deine Marketingverantwortung dieser das hätte ich beinahe gesagt, drohende IPO, dieser bevorstehende IPO.
Ja, gut. Also ich glaube, und diese Frage, die wurde echt super, super oft gestellt. Aber es hat sich dann am Ende des Tages weniger geändert, als man so allgemein denken würde. Das lag aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wie wir von Anfang an die Firma gemanagt haben. Ja. Und dieses Thema sehr, sehr starker Fokus auf ROI, ganz klare Accountabilities, sehr, sehr gutes Zahlenwerk, sehr, sehr gute Transparenz. Das hatten wir immer schon und das war am Ende des Tages auch einer der Punkte, die mir von Anfang an halt extrem wichtig waren bei HelloFresh. Und jetzt im Run-up zum IPO, natürlich sind da wahnsinnig viele Faktoren, die auch vom Unternehmen selber nicht wirklich zu beeinflussen sind. Aber was natürlich essentiell ist, gerade bei einem Wachstumsunternehmen, was noch keinen Profit macht, ist, dass man sehr, sehr guten ROI zeigen kann und dass man auch über ein Portfolio hinweg eine sehr, sehr gute Wachstumsgeschichte hat und immer wieder aufzeigen kann, was können denn da neue Vektoren sein, um noch mehr Umsatz in Zukunft zu treiben.
Ja. Du hast ja schon super reifes Marketing und herausforderndes Marketing-Framework aufgebaut bei HelloFresh. Gibt es so Bereiche, wo du regelmäßig hingeguckt hast, um dir was abzuschauen, um vielleicht einfach noch ein, also gerade so wie wir jetzt über SaaS gesprochen haben, gibt es Industrien oder vielleicht auch Subsegmente von Industrien, wo du dir gerne was abguckst? Eigentlich heißt die Frage, wie baust du dein Wissen auf, wenn du jenseits deiner eigenen Bubbles unterwegs bist.
Ja. Also grundsätzlich ist das, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema, dass man sehr, sehr gut connected bleibt, sowohl in seiner Bubble, klassische Berliner Runde, aber wir hatten ja auch Access zu den entsprechenden Bubbles an anderen Standorten, weil wir eben so viele Geografien hatten, unter anderem auch die USA. Als jemand, der das so ein bisschen auch vorangetrieben hat bei HelloFresh halt immer extrem wichtig war, ist, dass wir halt nicht grundsätzlich die Marketingpraktiken von anderen Industrien halt zu stark diskontieren. Weil ich glaube, in der Berliner Bubble gibt es halt auch einfach so, oder gab es damals so ein bisschen so eine Hybris zu sagen, so hey, also wir haben das Rad halt komplett neu erfunden und so weiter und so funktioniert es. Und deswegen habe ich mir auch sehr gerne mal so FMCG halt angeschaut. Wie machen die das und wo kommen die ursprünglich her? Ich habe dann irgendwann gesehen, dass Coca-Cola in den 30er Jahren auch wahnsinnig viel mit Coupons gearbeitet hat. Und die haben halt, sind halt irgendwann halt auch graduated in unterschiedlichen Approaches. Und deswegen haben wir dann auch so Themen wie Above the Line irgendwann etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ja. Und haben das halt auch in unseren Marketing-Mix und in unseren Project integriert.
Ja.
Haben mehr auf die Marke geachtet, etc. Das waren so Sachen.
Ja, super spannend. Auch super, super interessant, deine Wahrnehmung der Berliner Marketing Bubble. Aber ich finde trotzdem, dass das, also jetzt hier noch eine Lanze für Berlin zu brechen, dass die Dichte an Marketingwissen und auch gerade für so Innovationsthemen, dass die in Berlin doch schon deutlich dicht ist. Also ich wüsstest du in Europa einen Standort, der an Berlin ranreicht?
Also London ist wahrscheinlich sogar bei der Talent-Density, würde ich sagen, nochmal höher.
Okay.
Also wir rekrutieren, also irgendwann ist meine Rolle ja auch so ein bisschen Richtung Recruiting sehr, sehr stark gegangen und habe mich sehr, sehr viel damit beschäftigt. Und die Standorte in Europa sind definitiv London, Berlin, Amsterdam. Okay. Und das sind auch definitiv die Standorte, wo wir vor allem nach Talent suchen und wo es die Leute gibt, die auch die Experience at Scale im Zweifelsfall haben.
Interessant. London hätte ich jetzt gedacht. Amsterdam, warum? Was hat Amsterdam, was Berlin und London nicht auch hat?
Amsterdam ist für viel Talent halt auch irgendwo eine Lifestyle-Choice. Und es ist halt, Amsterdam hat sehr, sehr viele große Firmen, die dort ihre Europa-Standorte haben. Ja, also da gibt es halt ein Booking, da gibt es halt einen Uber, da gibt es die Takeaway Group und läuft sehr, sehr viel Talent rum, was eben auch diese Experience halt auf einer Global Scale halt hat.
Ja,
und das gibt es in Berlin und das ist auch ein Thema, was uns dann für uns irgendwann natürlich relevanter wurde. Irgendwann gibt es in Berlin dann nicht mehr so viele, mit denen man sich dann auch austauschen kann und wo man irgendwie die gleichen Themen noch hat.
Ja. Super interessant, stimmt. Wir haben aus so einer Dachperspektive natürlich viel, aber du hast schon recht, wenn das wirklich weltweit at scale ist, dann wird es dann dünner. Ja, super spannend. Jetzt verstehe ich auch Amsterdam. Solche Standorte wie Barcelona und Lissabon, die jetzt oft meistens wegen, also auch entweder Lifestyle oder Tech-Talent ist, haben die für euch auch eine Rolle gespielt?
Auf jeden Fall. Also Barcelona jetzt zuletzt, weil wir dort ein Office aufgemacht haben. Ja, hat eine gute Tech-Szene. Auf jeden Fall sind auch viele aus Berlin rüber gegangen. Mhm. Nicht die Menge, ja, okay. Auf gar keinen Fall. Okay. Aber also vielleicht ein Punkt dazu noch. Also für mich war es halt auch immer sehr, sehr wichtig, dass wir uns halt nicht benchmarken, einfach nur in Berlin. Ja. Also wir haben uns
guter Punkt, ja.
Und da war es ein einfach sehr interessanter Punkt halt auch, die Opportunity, die wir da in den USA hatten. Mhm. Einfach weil wir natürlich guckt man von Deutschland immer erstmal mit sehr, sehr großer Bewunderung darüber. Und den großen Teil, ich denke so, wow, diese Monsterunternehmen und so weiter und so fort. Und was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass da europäische Marketeers durchaus auch was beizutragen haben, einfach aufgrund dieses sehr, sehr analytischen, in die Tiefe gehen, sehr, sehr stark auf Daten fokussieren und so weiter. Und wir haben es geschafft, dort auch unsere Teams strategisch zu ergänzen mit sehr, sehr guten Leuten. Die Amerikaner sind einfach wahnsinnig gut da drin, viel, viel größer zu denken nochmal. Mhm. Ich glaube, am Anfang waren wir auch ein bisschen enttäuscht.
Ja, das habe ich schon oft gehört, dass gerade so im Performance-Marketing die, also wenn die Vision jetzt nicht so wichtig ist, wie so eine gute, ein gutes technisches und strukturelles Fundament, dass wir uns da gar nicht verstecken müssen, muss man vorsichtig ausdrücken. Also diese Enttäuschung aus den Märkten, die halt so ein bisschen lauter und auf jeden Fall größer sind, die habe ich schon oft gehört.
Ja.
Aber interessant. Die, wir waren gerade vorhin so beim IPO stehen geblieben. Gab's also die meisten erzählen dann, dass sie einfach noch, also du sagst auch, wir waren im Grunde schon lange vorher auf diesen IPO vorbereitet, mhm, strukturell. Habt ihr noch irgendetwas anders gemacht? Also mehr Execution-Fokus, weniger, also ich würde zum Beispiel keine Innovationen mehr anschieben, die kurz bevor ich ein IPO mache, weil ich mir einfach diese zusätzliche Unsicherheit nicht reinholen möchte.
Ja, aber der IPO an und für sich ist ja schon eine relativ große Unsicherheit. Man weiß ja gar nicht genau, ob das tatsächlich klappt. Und man weiß halt nicht, ob man das ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder so nochmal probiert. Und für uns war es einfach immer wichtig, dieses Portfolio an Wachstums-Opportunities halt weiter auch zu generieren. Wir haben in dieser Zeit versucht, uns ein bisschen zu fokussieren, insbesondere auch in den Jahren 2018, 2019, wo es dann halt darum ging, auch Profitabilität zu zeigen, das, was wir im IPO ja auch versprochen hatten. Mhm. Aber natürlich sind wir dann auch in neue Märkte gegangen. Also wir haben damals zum Beispiel die Nordics aufgemacht, wir sind nochmal in Frankreich reingegangen, wir haben dann damals auch schon mit neuen Verticals experimentiert, wir haben Akquisitionen gemacht, wo es halt opportun war. Also kann man so nicht sagen. Ich habe von anderen Unternehmen gehört, die da wirklich versucht haben, ganz klar auch ihren Cashflow total zu optimieren rund um diese Zeit. Das haben wir nicht gemacht. Das war uns zu aufwendig für den Mehrwert, den wir da irgendwie gesehen hätten, und war für uns auch, wäre auch keine nachhaltige Strategie gewesen.
Ja, guter Punkt. Also spricht ja für euch. es ist, ja, also ich verstehe auch andere, sagen wir mal, die aus diversen Gründen dann sich noch mehr auf den IPO konzentrieren, also die ihre Geschäftsstrategien auf den IPO abstellen. Das gibt's ja nicht nur beim IPO, das gibt's ja bei jedem größeren Exit-Event. Aber es spricht für euch, dass ihr praktisch eurer nachhaltigen Linie treu geblieben seid. Das heißt auch, dass ihr...
Also vielleicht ein Thema, was so im Run-Up zum IPO noch relativ wichtig war, und worauf wir dann so 2016, 2017 deutlich mehr fokussiert haben, war halt das Thema Marke.
Mhm.
Ja. Also ich hatte es am Anfang ja mal erwähnt, wir sind mit einer wirklich einem relativ basic clipartig Setup und irgendwie einem minimalen Style Guide sind wir halt irgendwo gestartet.
Mhm.
Und dann haben wir dann aber 2016 wirklich angefangen, uns hinzusetzen und zu überlegen, okay, wofür steht die Marke denn jetzt wirklich eigentlich? Ja? Mhm. Also was leisten wir denn eigentlich auch für einen Mehrwert für den Kunden? Und wie sollte sich das Ganze auch visuell und von der ganzen Tonalität halt ausdrücken?
Mhm.
Und da haben wir dann wieder unser internationales Setup genutzt. Da haben wir dann mit einer Agentur in den USA zusammengearbeitet, mit denen ein neues Logo entwickelt. Wir haben viel am Style Guide gearbeitet. Wir haben uns dann auch nochmal hingesetzt und überlegt, haben wir denn die richtigen Leute am Start? Ja? Haben wir Leute, die halt Marke auch strategisch denken können?
Mhm.
Und haben sowas dann aufgedröselt. Weil gerade wenn man auf dieser Scale halt Geld einsammelt, wollen die Leute ja nicht einen Strohfeuer sehen, sondern sie wollen ja wissen, dass sie nachhaltige Werte akquirieren. Und nachhaltige Werte sind ja, also aus einer Marketing-Sicht, auch eine Marke,
ja,
die man aufbaut. Und da muss man sich dann auch wirklich überlegen, wie macht man das und wie kann man das Ganze dann auch erklären,
ja.
Was man da für Werte generiert.
Das in der Größenordnung und das ohne den Zeitpunkt der Profitabilität noch weiter nach hinten zu schieben, also noch deutlich weiter nach hinten.
Absolut, ich glaube, das ist nochmal ein separates Thema, wie wir da bei Investment nachgedacht haben, was es auch einige andere Unternehmen, aber ja, genau.
Ja. Ihr seid ja, wenn ich es richtig erinnere, noch deutlich vor Corona profitabel geworden.
Richtig.
Das ist ja, das muss man ja doch mal nochmal herausstellen, weil viele D2C-Unternehmen sind dann während Corona sehr profitabel geworden. Aber ihr wart das schon deutlich vorher. Was hat das für dich im Marketing verändert?
Eigentlich nichts. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, um, wenn wir mal nochmal auf das Geschäftsmodell zurückkommen, weil wir sind ja ein Subscription Model oder ein Soft Subscription Model. Das heißt, der Return on Investment, der kommt halt ein bisschen später als im klassischen E-Commerce.
Mhm.
Und man kann das aber sehr, sehr gut vorhersagen, wann der Return on Investment kommt und dass der kommt.
Ja, weil die Kohorten sich einfach aufbauen.
Richtig. Und deswegen war ich jetzt in keinster Weise überrascht davon, dass wir profitabel werden, weil ich wusste ja, wie viel Contribution Margin wir halt über einen gewissen Zeitraum generieren. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie sparsamer oder weniger sparsam vorher oder nachher war. Wir wussten halt, wo wir hinwollen mit unserem Return on Investment über eine bestimmte Zeit und daran haben wir uns gehalten.
Ja. Und du hattest schon immer ein Framework, was genau diese Modelle natürlich auch aufgezeigt hat. Vermutlich habt ihr euch überlegt, was für Major Störevents passieren können. Also vermutlich ist das Wettbewerb oder größere Störungen.
Ja.
Aber wenn das Modell steht, dann ist das eine mathematische Sicherheit, die du dann hast.
Genau, man baut so eine gewisse Margin of Error da ein. Aber ich denke auch nicht, dass wir jemals so viel Venture Capital halt bekommen hätten, wenn wir das nicht hätten zeigen können.
Mhm. Ja. Ich
glaub, und aber das ist tatsächlich einer der Punkte, der erklärungsbedürftig ist bis heute, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja, gerade weil du sagst, ihr seid ein Subscription-Modell mit physischen Gütern. Das ist ja ganz, ganz selten. Das ist ja im Grunde der Traum eines jeden E-Commercelers, dass er nicht nur auf einer Transaktionsbasis, sondern wirklich mit einem Dauerschuldverhältnis gegenüber seinen Kunden agieren kann. Und zudem hat er nicht nur physische Güter, sondern du sagst es ja auch, seid ihr eine Soft-Subscription. Das heißt, die Exit-Möglichkeiten, also die Churn-Möglichkeiten für eure Kunden sind relativ niedrigschwellig. Also ganz anders
Absolut.
Als bei meinem Sky-Abo.
genau, also bei uns, also vielleicht mal anders
formuliert. Weil ich noch ein Sky-Abo
habe. anders formuliert, aufgrund der Praktiken in diesen Industrien teilweise bin ich auch immer überrascht, wie man damit noch durchkommt. Aber wir müssen da wirklich jeden Tag überzeugen. Mit unserem Produkt. Und das ist halt ein Punkt, den wir, der auch über die Zeit hinweg für uns halt immer wichtiger geworden ist und den wir immer besser verstanden haben.
Mhm.
Ja. Da haben wir wahnsinnig viel investiert die letzten Jahre halt auch, um zu sagen, okay, diese Customer Experience muss halt wirklich jeden einzelnen Tag halt gut sein, weil das bringt mir halt die Pause Rate runter, das bringt mir die Cancellation Rate runter, das bringt mir insgesamt einen deutlich besseren Return on Investment.
Mhm. Ja. Hat die Corona-Zeit, also wenn du schon sagst, der IPO hatte kaum Einfluss, hat die Corona-Zeit irgendwas in deinem Spiel verändert? Also gerade was so die Weiterentwicklung deines Frameworks angeht, gab es da, weil das war ja schwer vorherzusehen, diese Absolut. Große Nachfragesteigerung, unterstelle ich mal.
Also ich glaube, die Corona-Zeit war schon eine große Herausforderung für uns, anders als man sich das vielleicht irgendwie außer den vorstellen, denkt man, hey, das fliegt ja alles, ne? Es gibt einen großen Nachfrageschub. Wir sind unseren Framework sehr, sehr treu geblieben während dieser Zeit. War auch extrem wichtig und wir haben uns auch versucht, wir haben einfach gesagt, okay, die Baseline verschiebt sich jetzt, wir haben halt eine Menge organischer Nachfrage, aber es geht halt immer noch darum, hier den Return on Investment nochmal weiter zu optimieren, immer kontinuierlich dran zu bleiben.
Mhm.
Und die Herausforderung war dann tatsächlich diese Volatilität und die Unberechenbarkeit, die in dieser Zeit halt dann da reingekommen ist. Mhm. Also auch die Tatsache, dass dann teilweise Supply halt nicht da war.
Ja, klar.
Und natürlich, was ein Remote-Setup mit dem Team macht.
Ja.
Und die ganzen Themen, die dann dazugekommen sind auf der Personalseite, wenn man halt so schnell wächst. wenn man halt dann in sehr, sehr kurzer Zeit sehr viel Wachstum generiert, von dem man davon ausgegangen ist, dass man das vielleicht in 3-4 Jahren generiert und auch mehr Zeit hat, sich darauf einzustellen. Das waren definitiv große Herausforderungen.
Wenn du uns jetzt so durch die Corona-Zeit und manchmal denke ich, wir sind immer noch in der Corona-Zeit, aber E-Commerce-seitig sind wir auf jeden Fall nicht mehr in dieser Nachfrage-Boom-Seite von Corona. Aber was hat das für deine Organisation an Schwerpunkten und an Herausforderungen mit sich gebracht, so die letzten 3 Jahre?
Ja, also grundsätzlich hat uns nochmal dieser extreme Wachstumsbeschleuniger hat uns dazu gebracht, sehr, sehr, sehr viel in die Organisation zu investieren und auch dann teilweise unsere Operating Models nochmal neu zu durchdenken, unser Talent Management zu durchdenken und auch die Art und Weise und in was wir dann investieren, um halt kontinuierlich dann auch auf diese Trajectory halt aufzubauen. Mhm. Ja. Und also große Themen waren natürlich klar. Sehr, sehr viel mehr Leute kommen ins Unternehmen rein, müssen kurzfristig halt ongeboardet werden. Wie strukturiert man das? Hat man zusätzliche Layers? Welche Anforderungen ergeben sich dann auch wiederum an das Management? Wie entwickelt man intern Talent? Wer kann das skalieren? Wen braucht man eventuell von außen? Das waren halt große Fragen. Mhm. Und wie schafft man es auch, dass über so eine große Organisation dann eben die wichtigen Themen, das, was HelloFresh ausmacht, das, was Marketing bei HelloFresh ausmacht, nicht verloren geht?
Ja.
Und da haben wir sehr viel gelernt, was Kommunikationsformate und Kodifizierung auch angeht.
Ja, die gab es irgendwelche, sagen wir mal, dort irgendwelche Frameworks, die du anwenden konntest? Oder wer war dein engster Sparringspartner, um diese Organisation so weiterzuentwickeln? Weil das greift ja praktisch in die komplette Organisation rein, diese Frage.
Genau, also das sind Themen, die wir dann im engsten Führungskreis natürlich diskutiert haben und wo wir dann auch überlegt haben, so ein bisschen so back to the roots, okay, was sind denn wirklich die Dinge, die, wie zum Beispiel die HelloFresh DNA, die uns jetzt 10 Jahre lang begleitet haben, braucht die vielleicht nochmal einen Refresh? Braucht die vielleicht mal eine schickere Präsentation? Müssen wir die mehr in den Fokus rücken beim Thema Onboarding, beim Thema interne Kommunikation?
Ja.
Also gewisse Themen wie Learning Never Stops, ne, Speed and Agility, was halt so wichtige Values sind bei HelloFresh, wollen wir die vielleicht auch mal häufiger erwähnen, wenn jemand sich so verhält, ja.
Ja.
Und das sind Sachen, die ich gerade mit Thomas und Dominik halt einfach wahnsinnig viel diskutiert habe. Das waren da wahrscheinlich intern so die wichtigsten Sparringspartner. Gerade in so einer Zeit, wo die Organisation so stark wächst, ist es halt ein Thema, dass man da auch guckt, dass es immer noch die gleiche Art von Organisation ist, halt nur einfach größer und halt nicht irgendwie viele Leute, die noch nicht wissen, dass ich noch nicht auskenne. Gerade wenn der persönliche Kontakt fehlt in so einer Zeit.
Du sagtest, dass gerade so das Talent Recruiting, das hattest du ganz am Anfang des Podcasts schon, dass das Talent Recruiting eines deiner, gerade so in den letzten Jahren, eines deiner Hauptaufgaben war, habe ich das richtig verstanden, oder eine deiner wichtigsten Aufgaben. Mhm. Kannst du uns da nochmal ein bisschen die Hintergründe erzählen? Also ich ahne schon, warum das so ist und praktisch welche Art von Talent ihr besonders gesucht habt.
Ja, oder
gesucht.
Also Warum ist das so wichtig? Irgendwann ist uns klar geworden, wenn man sich halt auch die Zahlen anguckt, dass wir halt eines der größten Marketingbudgets in Europa und auch so grundsätzlich in der westlichen Welt wahrscheinlich haben. Mhm. Und damit kommt natürlich auch eine wahnsinnig große Verantwortung. Und das sollte man dann wirklich nur ausgeben, wenn man sich auch sicher gehen kann, dass man halt eines der besten Teams hat, die es da draußen so gibt. Und dann überlegt man sich, von wem glauben wir denn, dass sie eventuell noch bessere Teams haben? Und schaut sich dann an, was sind das für Leute? Was können die? Und wer ist da eventuell relevant und könnte uns halt noch ein Stückchen weiterbringen?
Mhm.
Ja. Das waren so Sachen. Und da ging es halt eben um die Talentpools, über die wir eben schon gesprochen haben, die verschiedenen Locations. Wir sind da auch dann ein bisschen flexibler geworden, haben gesagt so, hey, das ist okay, wenn gewisse Senior Leaders dann an bestimmten Standorten sitzen, wo sie einfach verwurzelt sind, weil sie einfach so viel mitbringen für die Organisation. Und dann auf der anderen Seite, was sind denn auch für uns als Organisation halt die Stärken, was ist denn wirklich unsere Value Proposition, um dieses Talent halt auch zu attracten.
Mhm. Viele diskutieren darüber, wie sich der Schwerpunkt verändert hat zwischen Marketing-Architekten und Marketing-Handwerker. Also ich will auf den Punkt eher exekutiv, also saubere Exekution versus eine Organisation technologisch, methodisch weiterzuentwickeln, also nicht im Hier und Jetzt stehen zu bleiben.
Mhm.
Hat sich da bei euch im Recruiting haben sich da die Schwerpunkte über die Jahre irgendwie verändert?
Wenn ja, das war aber schon deutlich, deutlich früher. Mhm. Ich glaube, irgendwann haben wir halt festgestellt, wir brauchen die Experten, so diese Jacks of all trades, die einfach nur mega smart sind, gerade aus der Uni kommen. Mhm. die sind toll, die brauchen wir weiterhin, aber wir brauchen auch Leute, die das einfach schon mal gesehen haben, wie sowas at scale halt wirklich, wirklich gut funktioniert. Mhm. Und wenn man zum Beispiel mit einer bestimmten Software arbeitet, brauchst du halt jemanden, der mit dieser Software halt schon mal so 10 Jahre gearbeitet hat oder 5 Jahre gearbeitet hat und einfach versteht, wie es funktioniert.
Ja.
Und man braucht immer beides, aber natürlich sind die Architekten und die Experten mit dem tiefen technischen Wissen sind wichtiger geworden.
Ja. Super spannend. Ich könnte noch richtig lange mit dir sprechen. Ich fürchte, das wird jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen. Aber ich weiß nicht, gab es noch etwas so für die letzten Jahre, die wir so an Entwicklungen jetzt ausgelassen haben? Oder würdest du sagen, mehr oder weniger ist das, also für mich ist es ein komplettes Bild so, aber bei dir hat sich ja auch persönlich was verändert. Das werden wir gleich nochmal sagen. Aber so, wenn wir es auf die Marketingorganisation wenn wir sie jetzt hier so anschauen, wir haben eine super effiziente Organisation, eine immer noch sehr stark wachsende Organisation. Ich sage immer noch, ne, weil es ist schwer so das aus meiner Perspektive zu extrapolieren. Aber hast du so eine Perspektive, wie sich eure Marketingorganisation in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiterentwickeln wird?
Ja, genau. Vielleicht nochmal auf den Punkt davor. Was haben wir noch ausgelassen? Wir haben, glaube ich, noch nicht so viel darüber gesprochen, wie wir tatsächlich von der einen Marke und von den Meal Kits hin zu mehreren Marken und zu mehreren Verticals angegangen sind.
Ja. Ne? Lass uns das machen. Weißt du, das überziehen jetzt einfach brutal. Tut mir leid für. Nee, tut mir gar nicht leid. Es ist also, wenn du die Zeit noch investieren kannst, ich würde dann gerne, machen wir heute mal eine etwas längere Folge. Das ist auf jeden Fall wert, wenn ich dich schon mal am Mikrofon habe.
Alles gut. Genau, also ich wollte nur ganz kurz erwähnen, also eine Sache, die wir halt irgendwann festgestellt haben, ist, dass es halt auch einfach wahnsinnig viele zusätzliche Segmente gibt, die wir mit unserer Kernmarke halt nicht abdecken und haben dann angefangen halt auch im Bereich etwas günstigere Produkte oder niedrigeres Einkommen und halt auch deutlich spezialisiertere Anforderungen an das Produkt, halt weitere Marken wie so ein Green Chef oder ein Everyplate halt für uns zu entwickeln und so halt den Total Addressable Market halt nochmal deutlich auszuweiten.
Okay.
Und ein anderes wichtiges Thema war halt, dass wir dann auch gesagt haben, so hey, es gibt halt, wir haben noch sehr, sehr viel Wachstumspotenzial in vielen Bereichen, aber wir sehen halt schon in manchen Märkten, dass es halt eine gewisse Maturity halt gibt und welche Verticals sind denn für uns noch zusätzlich relevant, wo wir auch wirklich die Skillsets und die Capabilities der Organisation halt einsetzen können, um nochmal sowas Ähnliches wie Meal Kits auf die Beine zu stellen. Und da sind wir dann relativ schnell bei dem Thema Ready-to-Eat gelandet.
Ja, und das ist hier nochmal eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell.
Eine ganz eigene Geschichte.
Ja. Ja, Geschäftsmodell ist vermutlich ähnlich, aber damit geht ihr ja in ganz andere Märkte rein. Ganz anders.
Also
konkurriert dann mit großen Lieferdiensten im Grunde.
Ne? Nicht so sehr. Also ich glaube, die wichtigsten Wettbewerber für uns sind tatsächlich klassisch immer die Supermärkte. Aber was wir natürlich dort adressieren, ist ein deutlich höherer Convenience-Bedarf.
Okay.
Ja? Also weil nicht jeder kann tatsächlich die Zeit aufwenden, die notwendig ist, um selber zu Hause zu kochen. Und da ist so ein sehr, sehr hochwertiges, das war uns immer wichtig, dass es halt auch zu unserem Brand-Umbrella passt, ein sehr hochwertiges Ready-to-Eat-Produkt ist halt doch mal.
Okay. Ja. Ist es eine Innovation, die aus dem Produkt, aus dem Marketing und Produkt entwickelt wurde? Wie kommt so ein Innovationsprozess zustande?
Also ich glaube, so die Bewertung ist das relevant für uns. Das ist natürlich eine wachstumsstrategische Überlegung, in das Marketing natürlich auch involviert ist. Bei dem Thema Ready-to-Eat ist natürlich auch die Produkttechnologie, die Technologie von dem physischen Produkt halt extrem wichtig. Und deswegen haben wir so wahnsinnig lange gesucht nach einem Target, wo wir diese Technologie halt akquirieren konnten.
Ja.
Cool. Genau. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, super spannend. Ich denke, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, man könnte jetzt über diese Produktentwicklung noch super tief einsteigen. Übrigens auch typisch für SaaS, ne? So auch mit physischen Produkten. Aber ich glaube, dann würden wir wirklich letztendlich den vielleicht machen wir das immer in einer anderen Gelegenheit nochmal. Die, wenn du so jetzt, du hast gerade gesagt, du hast jetzt 10 Jahre, waren es 10 Jahre bei HelloFresh. Genau. Wie geht's für dich jetzt weiter?
Also ich habe Ende des Jahres, nachdem ich die Organisation jetzt so aufgestellt hatte, wie ich das immer haben wollte, habe ich meine Aufgaben übergeben bei HelloFresh und bin jetzt seit Anfang Januar raus und frei, komme mich jetzt um die Themen, habe endlich mal Zeit zum Beispiel für so einen Podcast
hier. Ja, richtig gut. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass du in deiner ersten freien Woche gleich zu mir kommst. Ich werde dir gleich noch diese Abschlussfrage stellen, ne? Also bevor du
genau.
Ich habe dich unterbrochen. Also du bist jetzt 10 Jahre da gewesen,
genau.
Hast auch ein super breites Verantwortungsspektrum gehabt. Aber du machst einen sehr, sehr zufriedenen und ausgeglichenen Eindruck. Das heißt, du hast jetzt noch kein Adrenalindefizit.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr zufrieden damit. Ich glaube, ich bin sehr, sehr stolz darauf, was wir da bei HelloFresh aufgebaut haben und auch super optimistisch, wie das jetzt die nächsten Jahre weitergehen kann. Für mich selber kommt jetzt erstmal eine Zeit, wo ich mich deutlich mehr auf meine Familie fokussiere und auch ein bisschen mehr um so Themen kümmere wie Angel Investments, habe ich ein paar gemacht, Advisory-Themen und dann nach und nach auch neue Themen mir anschaue. Climate Tech ist so ein Ding, was mich im Moment besonders interessiert,
ja.
Wo ich ein bisschen Research gemacht habe
und
so weiter. Also das sind so die Themen für die nächsten Monate.
Super spannend. Hast du darüber hinaus ein Thema, was dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt ist? Also vermutlich alle, aber sag mal, wenn du jetzt eins rauspicken müsstest, was du schon immer mal machen wolltest, aber noch nicht begonnen hast?
Ich glaube, so das eine ganz große Projekt gibt's nicht, aber die Liste an Themen ist relativ lang, die ich jetzt erstmal angehen muss und angehen will. Ich glaube, Climate Tech ist schon so das Thema, womit ich mich jetzt als nächstes am meisten beschäftigen werde, wo ich verstehen will, was sind dort die Opportunities und wie können wir auch das, was ich jetzt hier die letzten 10 Jahre und die Zeit davor halt gelernt habe bei dem ganzen Thema Wachstum, wie können wir das dort halt auf eine sinnvolle Art und Weise eventuell einsetzen? Und genau.
Max, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 36.
Krass. Das macht mich fertig. Was ist das nicht mehr? Was für eine Erfolgsgeschichte. Das heißt aber, du hast mit 26 bei HelloFresh angefangen. Ich habe in letzter Zeit eine hohe Dichte an wirklich tollen Marketeers, Menschen, die schon super früh angefangen haben und super viel erreicht haben. Und dieses Wissen, was wir jetzt hier aufgebaut haben, ist natürlich auch ein super Pool, den auch gerade unseren Standort, jetzt meine ich gar nicht nur Berlin, sondern auch den Standort hier im deutschsprachigen Raum, natürlich auch super wertvoll macht für die Zukunft. Super. Lieber Max, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also gerade auch, weil es mir echt ein Bedürfnis war, nochmal die Insights hinter dieser tollen, also ich würde sagen, einzigartigen Erfolgsgeschichte mal so aus nächster Nähe zu hören. Vielen Dank, dass du so auch viele super spannende Details mit uns geteilt hast. Und dir für deine persönliche und berufliche Zukunft wünsche ich schon mal alles Gute. Und ich bin sicher, Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder.
Danke. Danke, Erik. Hat mir Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.